Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Auch im 30. Jahr der Einheit existieren in Deutschland immer noch alte Grenzen. Es sind strukturelle Probleme, die zum großen Teil auch durch den schwierigen Einigungsprozess entstanden sind. Keine Frage, unsere Gesellschaft hat sich seit 1990 gewandelt. Wie weit ist die deutsche Vereinigung inzwischen fortgeschritten? Wo stößt sie an alte und neue Grenzen? Das waren einige der Fragen, über die auf der inzwischen traditionsreichen Geschichtsmesse im thüringischen Suhl diskutiert wurden. Unser Korrespondent Henry Bernhard war für uns dort.
Zum 13. Mal versammelten sich Historiker, Gedenkstättenmitarbeiter, Praktiker der DDR-Aufarbeitung, Lehrer, Vertreter der politischen Bildung auf dem Ringberg bei Suhl, um sich in klausurhafter Abgeschiedenheit 3 Tage lang über den Zustand der deutschen Einheit zu verständigen. Die Stiftung Aufarbeitung habe neben Ursachen und Geschichte eben auch die Folgen der SED-Diktatur im Blick, wie die Geschäftsführerin der Stiftung, Anna Kaminski, zur Eröffnung der Geschichtsmesse betonte.
Die Geschichtsmesse ist immer auch ein Kaleidoskop und ein Seismograph von Themen und Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Und gerade im 30. Jahr der deutschen Einheit haben wir hiermit eine Chance auf einen gesamtdeutschen Verständigungsprozess, der auch Erfahrungen unserer Nachbarn im europäischen Kontext nicht ausschließt. Unsere Bundesstiftung will mit ihren Angeboten die zeithistorische Betrachtung nicht an einer sogenannten Stunde Null am 3. Oktober oder am 9. November oder am 9. Oktober festmachen, sondern eine epochenübergreifende Betrachtung der 80er und 90er Jahre im geteilten Deutschland in den Blick nehmen.
Welche strukturellen Probleme der deutschen Einheit fortbestehen und ob deren Ursachen wirklich in der DDR und nicht auch im Einigungsprozess lagen, waren die grundlegenden Fragen der Tagung. Professor Ralf Jessen von der Universität Köln führte in seinem Vortrag aus, dass die DDR 1989-90 einen Sonderweg begangen habe.
Was den deutschen Fall allerdings einmalig macht, war die Gleichzeitigkeit von Revolution, Transformation und staatlicher Vereinigung. Diese Tatsache erscheint uns heute als so selbstverständlich, dass leicht aus dem Blick gerät, dass sich der Verlauf der postkommunistischen Transformation hierdurch fundamental von allen anderen ehemaligen Ostblockstaaten unterscheidet. Nur in der DDR folgte unmittelbar nach dem Gewinn staatlicher Souveränität auf die freiwillige und demokratisch legitimierte Aufgabe staatlicher Souveränität durch die Vereinigung mit der Bundesrepublik.
Die Revolution ohne Utopie habe auch deshalb andere Folgen und Schwierigkeiten als etwa in Polen oder Ungarn, wo die emanzipierten Bürger sich erst einmal eigene Regeln und Institutionen schaffen mussten. Nicht als Subjekt ins Offene, sondern als Objekt ins vermeintlich Vertraute sei man gegangen, so Jesse.
Statt experimentieren stand adaptieren auf der Tagesordnung. Statt einer unübersichtlichen und teilweise chaotischen, aber eigenständigen Neuformierung politischer Akteure, wirtschaftspolitischer Strategien, zivilgesellschaftlicher Strukturen, ging es um die Übernahme und bestenfalls die Anpassung eines extern vorgegebenen Modells. Und dies hatte nahezu unvermeidlich eine eklatante Machtasymmetrie zur Folge. Wer spricht, wer entscheidet, wer hat Handlungsmacht, wer hat Deutungsmacht? Die Antworten auf diese Frage waren in den 90er Jahren in den meisten Fällen sehr klar und sehr ungleich auf der Ost-West-Achse verteilt.
Das extreme Machtgefälle existiere bis heute. Dazu komme aber ein weiteres kulturelles Problem. Die Ostdeutschen seien zwar fast ohne Widerspruch sofort als Deutsche anerkannt worden, nicht aber ihre Erfahrung des Andersseins.
Weil Einheit mit der Illusion von Einheitlichkeit einherging. Es lohnt sich vielleicht, darüber nachzudenken, ob die in den neuen Ländern besonders verbreitete Unfähigkeit zur Anerkennung von Differenz im Verhältnis zwischen Deutschen und Einwanderern auch etwas mit der Erfahrung der Nichtanerkennung von Differenz im deutsch-deutschen Verhältnis zu tun hat. Vielleicht wird das Deutschsein zu einer besonders aggressiv und borniert verteidigten Ressource des eigenen Selbstbilds, wenn das Anderssein der eigenen ostdeutschen Biografie in der Vereinigungsgesellschaft kaum anerkannt, sondern als Makel erfahren wurde.
Eine Podiumsrunde in Suhl widmete sich der migrantischen Perspektive auf die deutsche Einheit. Walter Gauks, Vorsitzender der Jugendorganisation der Russlanddeutschen, erwähnte kurz Diskriminierungen in den 90ern, pries aber die Freiheit zum Deutschsein nach 89. Die Journalistin Ebruta Stemir beschrieb ihr 1989 in West-Berlin.
Das hieß Kurzarbeit, die Fabriken wurden geschlossen in Berlin und da ging es schon um so, die Mauer ist uns auf den Kopf gefallen, sodass die Leute gedacht haben, Mensch, das ist jetzt überhaupt nicht gut, was da gerade passiert. Also gut für die Deutschen, aber nicht gut für uns. Dann hat man sich nach dem Mauerfall schon sehr sorgfältig darauf vorbereitet, was jetzt kommen mag. Und dann, also Mölln und Solingen war wirklich eine Zäsur. Wir haben im 6. Stock gewohnt. Mein Papa hat sich überlegt, einen Strickleiter zu kaufen für den Fall der Fälle, wenn das Haus brennt, dass man sich dann per Strickleiter retten kann. Und Mölln und Solingen war ein absoluter Bruch mit dem Heimeligkeitsgefühl, das man hatte. Und plötzlich ist das Ganze total nach hinten weggebrochen. Ich habe bei meinen Eltern immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ihnen wird so der Boden unter den Füßen weggezogen. Und zum ersten Mal haben meine Eltern auch darüber nachgedacht, wir ziehen mit den Kindern wieder zurück in die Türkei.
Befragt, wie es nun 20, 30 Jahre später aussehe, ob es eine Heilung gegeben habe, antwortete Taşdemir:
Also ich hätte es gern gesehen, dass es geheilt wäre, aber meine Eltern sind dann auch wirklich gegangen. Die sind 96 gegangen und für meine Eltern war das dann eine Bestätigung von allem, als der NSU sich enttarnt hat. Ist für meine Eltern eigentlich nur noch eine Bestätigung dessen, das, was sie schon vor 30 Jahren schon gespürt haben, dass sie nicht willkommen sind und dass sie auch ein bisschen Angst haben müssen.
Die Germanistin Professor Ines Geipel machte eindrücklich klar, dass sie die Wurzeln für die gegenwärtigen Probleme in Deutschland, im Osten, in eine längere Geschichte einordnet als nur in die letzten 30, 40 Jahre.
Immerhin, wir sitzen hier in Thüringen. Thüringen war bei der Landtagswahl bereit, 25% einen rechtsextremen Ministerpräsidenten zu wählen. Also unser Thema ist, und da würde ich als Ostdeutsche sehr dabei bleiben wollen, der toxisch-braune Osten. Das ist ein Problem, es verschiebt das politische Klima des Landes. Was sind die Ursachen? Die DDR und das Ende, die Revolution 89, wir sind doch nicht 17 Millionen in dem jungfräulichen Zustand, ja, in die Transformation gegangen, sondern meines Erachtens haben wir lange nicht verstanden auch, wie versehrt, also wie gezeichnet wir auch von dieser überlangen Diktaturgeschichte gewesen sind. Und wir sprechen von Transformation und mir fehlt doch in dieser ganzen Erzählung diese Doppeldiktatur, diese mehr als 50-jährige Diktaturgeschichte und damit natürlich auch das, was wir in uns, in unserem Leben mitschleppen und wo es für den Einzelnen unwahrscheinlich hart ist, diese Brüche in das eigene Leben zu integrieren, dass es ein gutes Leben werden kann.
Neue Heimat, alte Grenzen war das Motto der diesjährigen Geschichtsmesse der Stiftung Aufarbeitung in Suhl. Es wurde klar, dass Grenzen nicht nur zwischen Ost und West verlaufen, sondern vielfältig durchs Land, durch Generationen, durch Familien. Und dass es politischer Bildung bedarf, mehr denn je.
Neue Heimat, alte Grenzen, von der diesjährigen Geschichtsmesse im thüringischen Suhl berichtete Henry Bernhard.